Mit der Pressefreiheit sieht es in der Bundesrepublik nicht gerade rosig aus, um es mal höflich zu sagen. Wer es wagt, der Regierung ein bisschen zu kritisch auf die Füße zu treten, sollte sich besser einen schicken Bademantel zulegen. Schließlich stehen neuerdings morgens zwischen 5 und 6 die freundlichen Herren von der Spezialeinheit vor der Tür, um das Wohnzimmer mal gründlich auf den Kopf zu stellen. Ziel? Weniger die armen Besuchten in Panik zu versetzen, sondern vielmehr die neugierigen Nachbarn, die später tuscheln. Halt bloß die Klappe, du aufmüpfiger Bürger, mit oder ohne Presseausweis. In solchen Momenten heißt das Motto Unerschrockenheit, Baby. Ein Staat, der seinen Bürgern derart misstraut, schlittert ruckzuck in den Totalitarismus. Und genau davor sollte eine freie Presse eigentlich schützen, oder? Wir von Apolut nehmen diese Mission ernst und geben regierungskritischen Stimmen jetzt erst recht eine Bühne. Dass uns dafür schon mehrfach das Konto gekündigt wurde, na, das ist doch fast ein Ritterschlag. Es zeigt, unsere Arbeit sticht ganz oben. Und die Mächtigen würden uns am liebsten mit einer Extraportion Bürokratie in die Knie zwingen. An dieser Stelle ein dickes, leicht spöttisches Dankeschön an alle, die unser Programm als zwangsverpflichtete Kontrolleure verfolgen müssen. Und natürlich an jene, die das freiwillig tun und uns obendrein mit ein paar Kröten unter die Arme greifen. Ohne euch könnten wir nicht tun, was wir tun, kritische Stimmen zu Wort kommen lassen und den Debattenraum so breit halten, dass es der zweiten Garde des politischen Personals ordentlich auf die Nerven geht. Das nervt die bestimmt, aber wir nehmen es nicht persönlich, gehört zum Jobprofil des Journalisten, oder? Wer diese Art von Presse liebt, die nicht kuscht, unterstützt uns am nachhaltigsten mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Spende. Seit ein paar Wochen über eine schicke neue Kontonummer. Und noch ein freches Danke an alle, die schon so fix darauf angesprungen sind. Ihr seid die wahren Rebellen. By the way, der Enkel und sein Opa träumen von Frieden in Europa, während andere lieber Kriegsspielchen üben. Wir von Apolut pfeifen auf jede Form von Kriegstüchtigkeit. Deutschland soll friedensfähig bleiben, basta. Eines ist klar. Das wird ein Marathon, aber mit euch im Rücken rocken wir das. Und nicht vergessen, ein freches Lächeln in diesen Zeiten zeigt den Machthabern die Zähne und macht nebenbei Laune. Immer mehr Menschen fordern mehr Demokratie und die werden wir erstreiten. Eine freie Presse ist dann nicht nur Beiwerk, sondern der Star der Show. Danke für eure Treue.
Apolut.
Die EU ächtet ihre eigenen Bürger. Das nennt sich neudeutsch nicht mehr Ächtung, sondern Sanktion. Welche Bürger sind betroffen? Alina Lipp und Thomas Röper, zwei Deutsche, die inzwischen in Russland leben. Und Thomas Röper ist unser heutiger Interviewpartner. Er betreibt die Seite anti-spiegel.ru und hat dort viele sehr kritische Texte veröffentlicht, aus seiner eigenen Feder, aber auch Texte aus anderen russischen Medien, die er übersetzt. Und genau das scheint der EU ein Dorn im Auge zu sein, denn diese Texte kommen dem EU-Narrativ gar nicht zur Passe. Wird ein spannendes Gespräch, bleiben Sie dran.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen bei Apolut im Gespräch. Thomas Röper, einer der wenigen Korrespondenten aus Russland nach Frau Krone-Schmalz, dem man noch glauben kann.
Ja, hallo. Aus Russland. Aus dem sanktionierten Russland.
Ja, also es sind seltsame Zeiten. Wir hatten mal Zeiten, wo Russland-Versteher oder Putin-Versteher, wie man es immer nennen mag, eine Auszeichnung war. Und es war nämlich für die Leute wichtig, die aus Russland berichtet haben, dass sie auch die russische Seele oder wie auch immer man es nennen mag, meinetwegen auch den Feind, verstanden haben, wie er denkt. Und heute ist das ja außer Mode gekommen. Es ist ja inzwischen ein Schimpfwort geworden. Wie nimmst du das wahr?
Wieso inzwischen? Das ist seit 2014 so. Also das ist jetzt nicht wirklich neu. Wie soll ich das wahrnehmen? In dem Augenblick, wo es verboten wird, jemanden zu verstehen, weil das schlimm ist, dann stimmt schon was nicht. Also ich bin ja nicht nur ein Putin-Versteher, ich bin ja sogar ein Biden-Versteher. Ich bin ja sogar ein Scholz- und ein Habeck-Versteher. Bei dem letzten wird es schwierig. Aber es ist aber so, ich kann ja nur verstehen, was die machen und wollen, wenn ich erstmal verstehe, ja, wenn ich sie erstmal verstehe. Verstehen heißt ja nicht einer Meinung sein. Gut, Leute wie Habeck zu verstehen ist schwierig, aber man kann es ja versuchen. Also es ist schon daran sieht man, es werden Begriffe geprägt, die ausgrenzen sollen und im Grunde die Diskussion unmöglich machen sollen. Also und wie absurd es ist, dass ausgerechnet Verstehen etwas Schlimmes ist. Ja gut, darüber lache ich schon seit 2014, seit 11 Jahren.
Wir haben jetzt einen ganz seltsamen Fall. Es gibt eine EU-Sanktionsliste und auf dieser Sanktionsliste bist du drauf und auch Alina Lipp. Ihr beide seid da drauf. Ihr seid deutsche Staatsbürger, seid schon vor längerer Zeit nach Russland ausgewandert in der Form, dass du jetzt sagst, also Russland ist mein Lebensmittelpunkt. Alina Lipp, eigentlich notgedrungen, weil sie hierzulande Repressalien hatte und dann also aufgrund der höheren Repressalien gesagt hat, das reicht mir jetzt, ich gehe nach Russland. Und im Zuge dessen hatte sie auch schon Schwierigkeiten. Erklär bitte, was bedeuten diese EU-Sanktionen jetzt ganz konkret für euch beide?
Also erstmal zum Thema Alina, das ist glaube ich so nicht ganz richtig. Nach Russland ist sie schon früher gegangen und die Repressionen kamen dann, weil sie aus dem Donbass berichtet hat. Da war sie aber schon eine Zeit lang in Russland. Aber das musst du mit ihr mal irgendwann besprechen, nicht mit mir. Was bedeuten die Sanktionen? Gott, also drei Dinge. Erstens, alle meine Vermögen in der EU werden eingefroren. Dazu sage ich immer so scherzhaft, das ist schön, das sollen sie tun. Wenn es dann irgendwann aufgehoben wird, können wir teilen, weil ich wüsste nicht, was ich da haben soll. Wenn die was finden, teile ich gerne. Zweitens, man darf mich nicht mehr unterstützen, materiell. Das heißt also, ich musste auch den Spendern jetzt sagen, tut's nicht mehr, weil das könnte eben dazu führen, dass sie sich der Umgehung von Sanktionen, das ist eine EU-Straftat, schuldig machen. Und da ist auch ausdrücklich von Haftstrafen die Rede. Und das Dritte ist, ich darf nicht in die EU einreisen, wobei das eine lustige Ausnahmeregelung gibt für EU-Staatsbürger. Das Heimatland, die EU kann das Heimatland nicht zwingen, mich nicht reinzulassen. Das heißt, ich müsste an die Grenze fahren und fragen, hallo Deutschland, darf ich doch rein? Nur, da komme ich ja nicht hin. Ich darf die in die EU nicht einreisen, ich darf nicht durchreisen. Das heißt, ich darf auch nicht, weiß ich, mich im Flieger setzen und über ein anderes EU-Land nach Deutschland fliegen.
Also das heißt, Einzige, was du machen könntest, du könntest dich ins Schiff setzen, über internationale Gewässer bis nach Stralsund oder so fahren und dann war's das.
Ich könnte von Petersburg aus in eine Segeljolle setzen und nach Kiel segeln. So, und dann am Hindenburg-Ufer aussteigen und sagen, ist da irgendwann eine Passkontrolle. So, aber das Problem an der Geschichte ist, stell dir vor, und das ist der Punkt, es ist ja in unserem Fall ist es mehr oder weniger lustig. Es ist ärgerlich, ich verliere Einkommen, aber ich werde mich wohl über Wasser halten können. Also, die werden mich damit nicht abschalten. Aber denk weiter, nochmal, das Problem bin nicht ich, das Problem ist nicht Alina. Das Problem ist, sie machen einen Test und wenn das bei uns durchgeht, dann haben sie grüne Hand und freie Hand, grünes Licht, das in Zukunft auch bei anderen EU-Bürgern zu machen. So, und dann stell dir vor, es trifft, ich nehme das Beispiel so gerne, Österreich auf eins. So, dann finden sie jetzt jemanden doof. Ne? Auf eins nervt ja und dann finden die ja jemanden doof und setzen unter Sanktionen. Was passiert? Dann sitzt er in Österreich, seine Konten sind eingefroren, er darf sein Eigentum nicht mehr selbst verwalten. Er müsste dann bei der österreichischen Regierung darum bitten, aus seinem eigenen Geld bitte irgendeine kleine Summe für Nahrungsmittel und Miete zu bekommen. Da muss er dann betteln drum. Steht so drin. Und ganz wichtig, er darf nicht ausreisen. Er wäre in Österreich gefangen, weil er eben nicht die Möglichkeit hat, über irgendein Meer wegzusegeln. Er wäre in Österreich gefangen. Er kann aus Österreich nicht raus, umgeben von EU. Jetzt kann er in die Schweiz, aber das ändert im Problem nichts. Das ist auch EU drumherum. Also das ist für die Betroffenen ist das also wirklich auch eine Reisesperre aller DDR. Es ist ganz witzig. Also wo die EU so hingekommen ist, hätte ich mir früher nicht denken können.
Also das, was du hier beschreibst, sind schwerst totalitäre Maßnahmen, die eingeführt werden. Jetzt müsste man ja auch nachfragen, okay, also ihr seid auf einer Sanktionsliste, das heißt, also der naive Bürger würde jetzt vielleicht meinen, oh, das sind Terroristen, die sind mit der Waffe in der Hand irgendwie im Donbass gewesen und haben da haufenweise Leute umgenietet oder die haben sonst irgendwas Gewaltsames gemacht. Was waren denn eure Gewalttaten?
Das kann man vorlesen, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Das ist, wir bereiten russische Propaganda, etc. pp. Ich destabilisiere die EU und ihre Nachbarländer. Also ich sitze in meiner Küche, schreibe Artikel auf Deutsch und destabilisiere Spanien und Nordafrika. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache, aber ich bin furchtbar stolz auf mich. Ganz wichtig, also wirklich illegal, ich hatte doch wirklich die Frechheit bei der UNO, in einem Ausschuss eine Aussage zu Kriegsverbrechen zu machen. Das geht gar nicht. Da muss da jetzt aber wirklich einer einen Bau führen. Und das waren so Kern die Aussagen.
Das heißt, Moment, also du warst bei der UNO als Sachverständiger geladen, hast dazu eine Aussage gemacht. Wie Dirk Pohlmann übrigens auch vom Sicherheitsrat gesprochen
genau.
hat.
Der würde genauso auf der gleichen Argumentation wie ich, die haben ja geschrieben, ich hätte mich als russischer Regierungssprecher betätigt, indem ich da gesprochen habe. Ist natürlich Quatsch, aber da ich auf Einladung des russischen Staates da war, formulieren sie es so. Dirk Pohlmann war auch da. Also das heißt, der kann dann auch schon mal gucken, vielleicht der gleiche Vorsatz, der gleiche Vorwurf, die gleichen Sanktionen, mal gucken. Also ist absurd. Also eine Aussage vor der UNO, liebe Freunde, Vorsicht, macht das nicht. Das ist ganz gefährlich.
Also das... Ja, also wir müssen eigentlich beschreiben, wie weit sie sich von einem rechtsstaatlichen Prinzip entfernt haben. Das heißt also, hier geht es darum, man muss ja nicht der anderen Seite sich anschließen, was die Argumentation anbelangt. Aber man sollte ja wenigstens zuhören. Und ein mündiger Bürger...
Bist du
ja schon
Putin. Wenn du zuhörst, bist du Putin-Versteher. Das ist seit 2014 böse. Du hast
ja, das ist genau. Ein mündiger Bürger sollte ja beide Seiten kennen. Jetzt ist ja schon RT und Sputnik sind abgeschaltet worden, weil das ja dann angeblich russische Propagandasender sind. Das selbst Propaganda ist ja von Artikel 5 Grundgesetz gedeckt. Das heißt, das war, was hier die EU gemacht hat, schon bei Sputnik und RT, war schon verfassungswidrig. Jetzt kommt die nächste Nummer. Das heißt, also jetzt werden sogar Landsleute, das heißt deutsche Bürger, die sich geäußert haben, die nichts Illegales gemacht haben, die lediglich die Sichtweise der Russen vertreten, werden jetzt hier in ihrer Meinungsäußerung behindert. Wieder mal ganz klar ein Verstoß gegen den konstituierenden Artikel des Grundgesetzes. Also Meinungsfreiheit ist ja das konstituierende Recht für Demokratie. Ohne Meinungsfreiheit geht es ja gar nicht. Das heißt also, nicht nur, dass du jetzt in deiner Meinung beschränkt wirst, dir werden auch noch die Geldmittel gekürzt. Natürlich mit dem Ziel, dass du deine Meinung nicht mehr verbreiten kannst.
Ja. Ja, das ist ja das, was gewollt ist. Ich erinnere daran, es ist übrigens ein Menschenrecht, ne? Also selbst in der UNO-Charta für Menschenrechte steht drin, dass der freie Zugang zu Informationen ein Menschenrecht ist. Also das heißt, wenn Sie jetzt mich böse finden, meine Meinungsäußerung ist ja damit eh schon, also die ist ja eh schon gedeckelt, aber auch der Zugang zu Informationen, wenn Sie jetzt RT oder so abschalten, der Zugang zu Informationen ist ein Menschenrecht laut ohne Menschenrechtscharta, das ist das verbindliche Dokument dazu, internationalem Völkerrecht. Es ist, kommen wir nicht mit Sachen wie Grundgesetz, das ist unmodern, da muss man nicht drauf hören, da braucht man nicht. Das Grundgesetz schützt in Artikel 14 auch das Eigentum, das Sie mir gerade eingefroren haben, also einfrieren wollen, ist auch in Artikel 14 geschützt. Also komm mir doch bitte nicht mit so einem Stück Papier, an das sich keiner mehr hält. Sorry, das muss ich jetzt mal so sagen. Ich bin jetzt nicht dafür, für radikale Formulierungen, aber mit dem Grundgesetz zu argumentieren, ist irgendwie völlig überflüssig.
Naja, es zeigt, wie weit sich ein angeblicher Rechtsstaat von Recht und Ordnung entfernt haben. Also das heißt, sie halten sich nicht nur an irgendwelche Rechte nicht, sondern sie halten sich an ganz grundlegende konstituierende Rechte nicht.
Wir können uns wir machen ganz kurz. Das Wort Rechtsstaat will ich in diesem Zusammenhang auch nicht hören. Also ich in einem Rechtsstaat gibt es ein Gesetz, ein Vergehen dagegen, eine Anklage mit der Möglichkeit, sich zu verteidigen und dann ein Gerichtsurteil. Das gab es hier nicht.
Genau.
Also deshalb, das Wort Rechtsstaat ist fehl am Platz.
Genau. Naja, das ist der nächste Punkt. Vielen Dank, dass du es erwähnt hast. Das heißt also, wir reden hier von einem Verfahren, was vollkommen, was ist das? Nach Gutsherrenart könnte man das sagen. Ja?
Willkür
wird hier vorgegangen. Ja, Willkür wird hier vorgegangen. So, jetzt hat Alina schon angekündigt, dass ihr beide euch dagegen gerichtlich verdeigen wollt. Wie sieht das aus?
Das war ein Schnellschuss von ihr. Also nichts ist entschieden und ich werde mich dazu jetzt auch nicht weiter äußern. Wir müssen erstmal prüfen, was da möglich ist. Weil formell gesehen können wir gar keinen Anwalt nehmen, weil wir können ja keinen Anwalt bezahlen. Geht's ja schon los. Also das heißt, wenn es euch trifft, da drüben, auf 1, Apolut, egal wen, bitte bedenkt, ihr könnt keinen Anwalt nehmen, weil euer Vermögen ist eingefroren, ihr könnt ihn nicht bezahlen. Und, nicht ganz unwichtig, pro bono darf da auch nicht arbeiten, weil das wäre ja dann wieder eine materielle Unterstützung. Also ein bisschen doof. Dann kommt hinzu, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich habe jetzt viel Kontakt gehabt mit Leuten, die Hilfe angeboten haben und es stellt sich heraus, dass viele Anwaltskanzleien sagen, geiler Fall nehmen wir, und dann gucken sie rein und googeln mal den Namen und sagen, die nehmen wir doch nicht.
Also von daher, nochmal.
Ja.
Nochmal bitte.
Keine Details. Es gibt Anwaltskanzleien, die gefragt wurden, ob sie an sowas interessiert wären. Die fanden das toll, super spannend. Und dann gucken sie nach, um wen es geht, und dann sagen sie, nee, machen wir nicht. Nee,
achso, also die Anwaltskanzleien wollten sich da ein paar Meriten verdienen, indem sie halt so einen prominenten Fall, nämlich dass man vollkommen gegen das Grundgesetz verstößt.
Einen juristisch interessanten Fall. Machen wir es mal
genau,
so. Die wussten ja gar nicht, worum es geht. Wussten ja gar nicht, was es ist. juristisch interessanter Fall, klingt gut, und dann gucken sie rein, um wen es geht. Ah, nee, den verteidigen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Also gab es auch. Und von daher, wie gesagt, nochmal, viel Spaß an alle, die noch in Deutschland sitzt, wenn die nächsten Sanktionen kommen. Ihr werdet es genießen. Es ist der Hammer, was sie machen. Wie gesagt, ich kann von hier aus drüber lachen. Das ist aber nicht witzig.
Ja, natürlich. Also das ist ja, deswegen sprechen wir ja drüber. Das ist ja der Grund, warum du hier im Interview bist. Also nochmal, wenn du dir jetzt einen Anwalt nehmen würdest, wir konstruieren den Fall. Der Anwalt darf dich nicht pro bono verteidigen. Jetzt kommt aber jemand Drittes und sagt, ich bezahle den Anwalt. Und dann hat er den Anwalt dann aber auch bezahlt und hat dann indirekt, also sozusagen dir Geld gegeben und macht sich damit strafbar gegenüber den EU-Sanktionen. Oder wie ist das?
Weiß ich nicht. Darum sage ich. Was Alina geschrieben hat, war ein Schnellschuss. Wir analysieren gerade, was es eigentlich alles bedeutet. Ja, also darum, ich will jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster hängen mit Aussagen, die hinterher unwahr sind. Aber Fakt ist, ob jetzt zum Beispiel andere einen Anwalt für mich bezahlen können, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja, vielleicht ja, vielleicht nicht. Wie gesagt, das kann ich alles nicht sagen. Und deshalb bin ich da vorsichtig. Ich kann also das was ich jetzt weiß, das habe ich gesagt. Ja. Ich muss noch ganz kurz was gucken. Aber mach mal ruhig weiter. Das ist alles ganz interessant hier. Ja, schwierig.
Also du liest noch parallel Nachrichten durch.
Nicht Nachrichten. Ich habe hier gerade, ich wollte mal ganz kurz was, wo ist das blöde Dokument? Hier ist das Dokument. Es gibt nämlich auch einen Passus, da müsste ich jetzt mal kurz gucken, zur juristischen Unterstützung. Weil es gibt ja, wie gesagt, in dem Sanktionsparagraphen, gibt es ja auch die Ausnahmeregelung. Ne? Also zum Beispiel, ich habe es gefunden, die Einschränkung für meine Vermögens, für meine eingefrorenen Gelder gilt nicht für die Bereitstellung, Einsatz oder Zahlung von Geldern, anderen finanziellen Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Ressourcen oder die Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen, also Geld, die notwendig sind für rasche humanitäre Hilfe, andere Tätigkeiten zur Deckung grundlegender menschlicher Bedürfnisse wie Hilfe und so weiter. Und dann ist da auch irgendwas mit Anwälten gewesen. Also ich kann, glaube ich, auch Anwälte irgendwie nehmen. Aber das muss ich erbetteln, da muss ich fragen. Das darf ich also jetzt nicht ohne Erlaubnis. Ne?
Also das, aber ja gut, also sie können ja dir jetzt deine Gelder in Russland schlecht einfrieren. Das heißt, also, wenn du jetzt also auf irgendwelchen Wegen Gelder aus Russland transferierst zu einem Anwalt nach Europa, muss das ja legal sein.
Nein, weil es in Europa ankommt und dann ist es mein Geld und es ist eingefroren.
Okay. Das Spiel geht folgendermaßen. Du hast das Geld zur Verfügung, du musst es nicht erbetteln. Dann bezahlst du einen innereuropäischen Anwalt, dass er gegen das vorgeht. Bevor der innereuropäische Anwalt das Geld bekommt, hat die EU den Deckel drauf. Dann musst du das Geld erbetteln und sagen, bitte, bitte, gib mir doch das Geld, damit ich gegen euch klagen kann. Und damit natürlich die EU sofort das Geld rausrücken und sagen, klar, das machen wir doch total gerne, weil wir natürlich sofort wissen, dass das hier alles...
Ja, pass auf, ich habe dir eben das Falsche vorgelesen. Ich lese dir den richtigen Teil vor. Hm. Also abweichend von den Absätzen im Einfrieren, jetzt kommt's, können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, also die deutschen
können,
Behörden...
Können, müssen nicht.
Und können, unter den angemessenen erscheinenden Bedingungen die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder... Blabla, für die, können Sie erlauben, nachdem Sie festgestellt haben, dass die privaten Gelder für, und jetzt kommt's, Punkt A, zur Befriedigung der Grundbedürfnisse und ihrer unterhaltsberechtigten Familienangehörigen, einschließlich Bezahlung für Nahrungsmittel, Mieten, Hypotheken, Medikamente und medizinische Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien, Gebühren, öffentliche Versorgungseinrichtungen notwendig sind. Das heißt, ich muss betteln, ob ich Nahrungsmittel kaufen darf. Also ich nicht.
Und wenn gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, du würdest hier in Deutschland sitzen. Das heißt also, und wenn die dann die im Amt gerade mal Wochenende haben, gerade im Urlaub sind und überhaupt keine Zeit haben, deinen Fall zu bearbeiten, dann gehst du leer aus und dann darfst du hier verhungern so lange. Und ja, dann sagen die 3 Monate später, oh ja, sie kriegen jetzt die letzten 3 Monate nachbezahlt. Ja, dumm, der Patient ist bereits verstorben.
Kann sein. Gut, wollen wir mal so tun, als wenn sie dann nett sind. Aber dann ist ja die Frage, was ist Nahrungsmittel? Darf ich mir ein Steak kaufen oder ist es zu teuer? Oder muss ich dann eben dummerweise von Haferbrei und Müsli leben, weil das billiger ist? Welche Summe geben sie? Steht da nicht drin. Ich bin völlig, man kann im Grunde nicht mehr entscheiden, was man essen darf. So, und danach der nächste Punkt ist, die Gelder können auch freigegeben werden, wie gesagt, mit Erlaubnis, also mit gnädiger, ne, der Regierung, wenn sie ausschließlich zur Bezahlung angemessener Honorare für die und Rückerstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung juristischer Dienstleistungen bestimmt sind. Sprich, wir haben damit jetzt also die Geschichte, angemessene Honorare. Was ist jetzt angemessen? Können Sie wieder entscheiden. Der Anwalt ist zu teuer, den darf es nicht nehmen.
Und jetzt das heißt also, du brauchst ja für diesen speziellen Fall auch einen Spezialanwalt. Das sind dann im Zweifelsfall Anwälte, die einen Stundenlohn nehmen, der jenseits von Gut und Böse ist.
Wollte ich gerade sagen. Pass auf. Was kosten auf Sanktionen? Das ist ein ganz eigenes Feld, wo es kaum Anwälte gibt, die sich im Sanktionsrecht auskennen. Und normalerweise sind da Konzerne, die sanktioniert werden und die können zahlen. Die nehmen Stundensätze von 1.500 Euro aufwärts. Stundensatz. So viel zum Thema.
Also das heißt, du bist jetzt bei irgendwo in der Liga von so einem Herrn Steinhöfel oder aufwärts, wo man sagt, das sind Spezialanwälte, die sich mit sowas beschäftigen.
Sanktion ist ein ganz eigenes Recht.
Das heißt, das ist nicht mehr irgendwie so eine Standardanwaltsvergütung, sondern da bist du weit drüber. So, da und dann können die sagen, das ist aber zu teuer, der Anwalt, den kannst du nicht bezahlen. Von deinem eigenen Geld darfst du diesen Anwalt nicht bezahlen.
Mich zu verteidigen.
Wir sind hier in dem Bereich vollkommener Willkür. Das heißt also, das hat überhaupt nichts mehr, wie du schon sagtest, mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Es hat nichts mehr mit freiheitlich-demokratischer Grundordnung zu tun. Wir sind vollkommen, das ist Mittelalter, ja? Oder wo sind wir jetzt hier? Das ist vollkommene Willkür. Der Fürst darf machen, was er will, und der Untertan hat sich zu beugen oder wird abgeräumt.
Ja.
Das heißt also, das, was Sie jetzt hier gerade gemacht haben, das ist also quasi, das ist ja im Mittelalter, du bist jetzt quasi für vogelfrei erklärt worden.
Nee, vogelfrei nicht, geächtet. Vogelfrei heißt, jeder darf mich ermorden, geächtet heißt, niemand darf mir Herberge und so weiter und so fort. Ich bin geächtet. Bitte korrekte Begriffe benutzen.
Das hatten wir alle schon mal. Also eigentlich muss man nur in die Geschichte gucken, um zu sehen, in welcher Form hier agiert wird. Gut, wie sieht's denn aus mit der Lage im Donbass? Ich frage deswegen nach, weil das ist ja eng zusammenhängend damit. Das heißt also, wir haben ja einen kriegerischen Konflikt. Die EU steht eindeutig auf der einen Seite. Sie behauptet zwar immer, sie greift in diesen Konflikt nicht ein, das tut sie aber doch ganz massiv, sogar mit Personal und mit Material. Und auf der anderen Seite haben wir die russischen Streitkräfte stehen. Nach meiner Information sieht das so aus, dass jetzt in großen Schritten die Grenze langsam gen Westen rückt. Nicht nur so ein paar hundert Meter pro Woche, wie das jetzt jahrelang, also die letzten 3 Jahre gewesen ist, sondern halt in den letzten 3-4 Monaten sieht man, dass mehrere Kilometer am Tag erreicht werden. Und das ist ja für die Russen eigentlich gar nicht so wichtig gewesen von der Strategie her, aber anscheinend für die Europäer war das ja immer die Strategie der Landgewinnung. Und selbst nach deren Strategie sieht es jetzt mal ziemlich düster aus.
Ja gut, ich bin jetzt nicht auf Frontberichtung, das ist nicht das Thema heute. Die Front in der Ukraine ist schwach, sie wankt. Die Frage ist, wann kommt der Zusammenbruch oder der Durchbruch? Sie haben Personalprobleme, das sagen sie in Kiew selbst ganz laut. Du kannst ihnen auch gerne Waffen schicken, das ist inzwischen fast schon egal. Weil du brauchst ja auch die Ausbildung der Soldaten, die sie bedienen können. Also
ja.
Das ist am Zusammenbrechen, und die EU wird entscheiden müssen, also diese Koalition der Hilflosen, Willigen, die wird entscheiden müssen, ob sie selbst Truppen schickt. So, das ist, weil anders geht's nicht. Die Ukraine ist nicht zu halten, militärisch. So, verhandeln wollen sie nicht. Sie sagen ja, Russland muss, die Ukraine soll aus einer Position der Stärke kommen, das ist nicht drin. Es wird irgendwann die Frage kommen, schicken die europäische Truppen. Oder sagen sie, sorry, Russland hat gewonnen. Such die aus bei einer von der Leyen, einem Merz, einem Macron und einem Starmer, für welche Variante sie sich entscheiden. Truppen schicken oder sagen, Russland hat gewonnen. Was kommt?
Wie ist deine Einschätzung? Werden die Truppen schicken, was ja dann eigentlich den Eintritt in einen heißen Dritten Weltkrieg bedeutet?
Europäisch. Die Amerikaner wollen ja nicht mitmachen. Das ist ja der Grund, warum sie zögern. Das, wenn du die letzten Wochen geguckt hast, da war ja immer die Aussage, wir schicken jetzt Friedenstruppen. Also zuerst war die EU gegen Waffenstillstand, also diese Koalition der Willigen. So.
Ja,
genau. Da mal rum. Zuerst waren sie gegen Waffenstillstand, und dann haben sie gesagt, Anni, das ist doch eine gute Idee. Und dann schicken wir beim Waffenstillstand Friedenstruppen. Dann habe ich gesagt, Moment mal eben. War nicht so gemeint, weil das ganze Ukraine-Ding hat angefangen, weil wir keine westlichen Truppen und keine NATO in der Ukraine wollen. So, jetzt machen wir keinen Waffenstillstand, damit ihr sie dann doch schickt. Also Und dann haben die aber gleich gesagt, ja, ja, das ist blöd, die Russen könnten auf uns schießen, das ist ja affig. Trump, Amerika, hallo, gib mal Sicherheitsgarantien. Und da hat Trump gesagt, das, nö. So. Und dann haben sie gesagt, ja, also das ist jetzt auch doof. Und darum, also was machen sie jetzt? Sie müssen sich entscheiden, die Amerikaner, schon unter Biden wollten die nicht rein, unter Trump schon gar nicht. Die Europäer müssen sich entscheiden, werden sie mit Russland reden und in irgendeiner Form zu einem Kompromiss kommen und eingestehen, dass ihre Politik gescheitert ist? Oder schicken sie Truppen, um das nicht tun zu müssen? Vor der Entscheidung stehen sie de facto.
So. Um eigentlich das zu verdecken, was für ein Chaos in der Ukraine gerade ist, das heißt also, dass diese ganze Politik der EU den Bach runtergegangen ist, dass es von Anfang an nicht geklappt hat, das ist eigentlich der Grund, warum ihr auch sanktioniert werdet, weil ihr die einzigen seid oder einer der wenigen seid, die aus dem Osten berichten und über eure Kanäle bekommt man noch Informationen, die man über keine anderen Kanäle in der EU mehr erreichen kann.
Ja, und wie gesagt, das Problem ist ja, Prognosen sind ja immer schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, aber wenn ich angucke, was ich über diese Geschichte seit 2022 geschrieben habe, dann lag ich in fast allem richtig. Ich kann mich bestenfalls in Zeitpunkten geirrt haben. Also die Tendenz war, da lag ich richtig, da kann ich mich mal verschätzt haben, wann etwas passiert, das weißt du ja nie genau, aber die Tendenz ist so. Als diese Superoffensive im 2023 kam, habe ich schon gleich bei den ersten Schüssen im Juni gesagt, Jungs, das geht voll an die Wand. Das haben sie dann irgendwann im Oktober, November auch gemerkt. Und so weiter. Also das heißt, da ist auch nicht keine Änderung zu erwarten. Natürlich ist das blöd, wenn man so eine Stimme hat, die Leute lesen und die Leute vielleicht auch in Kommentaren zitieren bei anderen Medien und so. Das wird ja gleich gelöscht, wenn da irgendjemand sich auf Antispiegel beruft. Ist natürlich doof, stört. Es stört. Und natürlich wollen die auch nicht. Ich meine, warum hat der Merz jetzt gesagt, er hält geheim, was die Bundesregierung an die Ukraine liefert. Das war ja unter Scholz offen, gab es eine Seite der Bundesregierung, kannst nachlesen, war beeindruckend. Mhm. Hat Merz alles vom Netz genommen und gesagt, jetzt geheim. Das geht doch nicht darum, dass der Merz der Ukraine nochmal 1000 Granaten schickt und das sollen die Russen nicht wissen. Das ist Quatsch.
Es geht darum. Das erfahren die wahrscheinlich über die Aufklärung sowieso.
Ja, natürlich. So, und das ist auch wurscht, 1000 Granaten auch mehr oder weniger. So, es geht um konkret um Langstreckenraketen. Es geht einmal um HIMARS, also um ATAC-MS, und es geht um Taurus. Ob sie die liefern, wollen sie nicht offen sagen. Und wenn die wirklich so blöd sind, damit auf russische Hinterland zu schießen, also das russische Außenministerium hat es klar gesagt. Also ne, Deutschland ist ein Sonderfall aus der Geschichte. Wenn eine deutsche Taurus bei der Krimbrücke einschlägt, ist das Krieg. Die haben ganz klar gesagt, dann ist Deutschland im Kriegszustand mit Russland. So, das kann der Merz jetzt, und ich habe das übersetzt, ich bin ja böse, ich übersetze sowas. Und jetzt kann der Merz nicht erzählen, ich liefere Taurus. Sondern es die Reihenfolge, wenn es jetzt der Plan ist, ich unterstelle das nicht, aber ein hypothetisches Spiel. Wenn es also der Plan ist, mit die Taurus heimlich zu liefern und mit den Taurus die Krimbrücke wegzuballern, dann werdet ihr davon erfahren, wenn es passiert ist und wenn die Russen vielleicht mit irgendeiner Haselnuss die Rheinmetallwerke wegsprengen.
Ja.
Aber dann ist es zu spät. So, und da stören solche Typen wie ich, die sowas erzählen.
Das ist der Kernpunkt, genau. Das heißt also, die in Deutschland wissen überhaupt nichts darüber, wie die Russen das einschätzen, die Lage. Das heißt, die denken, sie können sich ja fast alles erlauben. Also der Bürger denkt, die deutsche Regierung kann sich alles erlauben. Und die haben überhaupt keine Idee von der Sichtweise der russischen Regierung auf diesen Konflikt. Und
nee, das wird ja verdeckt. Das ist ja mein Verbrechen, dass ich solche Sachen übersetze.
Naja, das meine ich ja, genau. Das ist ein wesentlicher Anteil deiner Arbeit, dass du immer wieder Artikel bringst, die Übersetzungen sind aus dem Russischen ins Deutsche, die halt nicht ursprünglich aus deiner Feder kommen, sondern die aus allen möglichen Quellen kommen, die halt in Russland gerade rotieren.
Ja, ich zeige sowohl Presseerklärung Außenminister, ich zeige, was ich Interviews reden von Putin, Lavrov und so weiter. Medienberichte auch, um zu zeigen, wie die russische Propaganda, was die so berichtet tatsächlich. Und ja, übersetze ich querbeet.
Okay, dann machen wir jetzt abschließend die Frage, wie sieht das aus mit deinen weiteren Veröffentlichungen? Also gesetzt den Fall, dein Telegram-Kanal wird dicht gemacht. Da kann man ja relativ wenig machen, weil man kann als EU-Bürger, glaube ich, schlechterdings das mit Telegram nicht umgehen. Wie sieht's aus mit den anderen Kanälen? Du willst ja wahrscheinlich weiter nach Europa einstrahlen. Habt ihr euch schon was überlegt?
Du, ich werde weiterarbeiten. Und dass ich jetzt den freundlichen Herrschaften in Brüssel erzähle, was ich vorhabe, glaubst du doch nicht im Ernst, oder?
Das heißt also, ihr habt, also sag mal anders, also ihr habt euch schon einen Plan überlegt, das heißt, ihr werdet weiter arbeiten und ihr werdet weiter versuchen, euer Material in welcher Form auch immer in die EU einzustrahlen, sozusagen.
Herr Fiedler, ich sagte schon, ich werde weiterarbeiten. Mehr Details bekommen Sie.
Okay,
Sie können die Frage gerne nochmal neu formulieren.
Das ist jetzt wie bei der Bundeskonferenz, ja. Also ich habe dem nichts hinzuzufügen, ja. Also okay, genau, ich hab's verstanden, ja.
Ja,
genau. Dieser Spruch, genau. Ja, das heißt doch, dann ist das genau die Stelle, wo wir den Bundesbürger ermutigen, denn den Artikel 5 ernst zu nehmen. Er darf sich aus frei verfügbaren Quellen informieren und wenn eine Quelle weltweit frei verfügbar ist, nur in der EU nicht frei verfügbar ist, ich habe da schon in Bezug auf RT gesagt, dann ist das immer noch legal, sich aus dieser Quelle zu informieren, wenn man halt entsprechende technische Maßnahmen ergreift. Also die Kollegen von den Nachdenkseiten haben ja da mitgeholfen und haben haufenweise technische Informationen gegeben, wie man zum Beispiel seinen Browser über Proxy-Server betreibt und dann über diese Proxy-Server entsprechend auch auf die russischen Quellen zugreifen kann, die ansonsten in der EU gesperrt sind. Und also eine physikalische Sperre komplett zu machen nach Russland ist eigentlich unmöglich. Also jeder, der ein bisschen Ahnung hat oder so solche Stichwörter wie VPN und solche Sachen, nutzt dann also virtuell private Netzwerke, ne, zum Beispiel, dann kann ich dann auch auf die russischen Quellen zugreifen.
Ja, also offensichtlich, ich bin überhaupt kein IT-Mensch, aber ich habe nun auch IT-Leute, die meine Seite betreuen. Die haben abgewunken, die sagten, die EU ist so viel zu blöd zum Blockieren von irgendwas. Also das ist kein Vergleich mit Ländern wie China, die da Profi sind. Das ist tatsächlich noch relativ einfach in der EU. Also wer ein bisschen, wie du sagtest gerade, auf den Nachdenkseiten mal eine Anleitung liest oder VPN installiert, der kann das problemlos weiterlesen.
Genau. Ich verweise hierzu an der Stelle auch noch auf den Klappentext von diesem Interview. Wir werden den Text, den ich selber dazu geschrieben habe, zum Umgehen von irgendwelchen EU-Sperren, werden wir hier auch noch wieder einstellen, um klarzustellen, dass das so nicht läuft. Also das ist ja ein schwerer Verstoß gegen die Pressefreiheit im Allgemeinen.
Es ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte. In der UNO, in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO, das ist Völkerrecht, steht drin, der freie Zugang zu Informationen ist ein Menschenrecht. In dem Moment, wo sie es beschränken wollen, verstoßen sie schon dagegen. Also das fängt schon viel früher an.
Ja gut, dann abschließend dein Kommentar dazu. Also der Verstoß gegen den freien Zugang zu Informationen, der wurde doch bisher immer solchen Regimen wie im Iran zugeschrieben, der wurde China zugeschrieben und anderen totalitären Regimen. Wie sieht's denn aus? Jetzt ist die EU mit dabei. Dein Kommentar dazu.
Das ist so eine rhetorische Frage, oder? Also, ja, nein, natürlich. Also, was die EU macht, ist, der Witz ist ja, es geht ja auch auf keine Kur. Das ist alles Order de Mufti von oben per Dekret. Also, es ist nicht mal von gewählten Leuten. Es ist keine Gesetze. Es ist wirklich alles Dekret, was die machen. Und dann müssen sich EU-Staaten, können sich dann dahinter verstecken und sagen, ich kann nichts dafür. Das war die Uschi. Also, es ist lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Die EU, ich hatte ja neulich den ehemaligen moldawischen Präsidenten Dodon interviewt. War sehr interessant. Der ist seit 2020, hatte die Wahl knapp verloren gegen Maia Sandu in Moldawien. Und der das sagte mir die ganze Zeit auch im Vorgespräch und danach beim Kaffee, die EU ist weg. Das brodelt überall. In Rumänien haben sie es gerade noch mal eben geschafft, für die Katastrophe ab. Das ist ja alle Länder. FPÖ in Österreich, in Le Pen, die sie jetzt gerichtlich absperren. Rumänien, wo sie ganze Wahlen canceln und dann also mit aller Macht irgendwie so. Überall brodelt es. Sie regieren gegen die Menschen in Europa. Das geht nicht ewig. Es geht nicht ewig. Es ist eine Frage von Jahren, das geht nicht morgen. Aber die EU in diesem Zustand geht nicht ewig. Sie regiert gegen die Menschen. Und in dem Maße, wie sie jetzt materiell auch Einbußen haben, wie die Verarmung kommt in der EU, und die kommt ja wegen der ganzen wirtschaftlichen Probleme, die sich selbst macht, in dem Maße wird die Unzufriedenheit wachsen und die Zahl derer, denen es nicht gefällt, wächst. Und entsprechend wird der Druck wachsen auf Leute wie uns, die darüber berichten. Darum, das war ein Testballon, und den werden sie, wenn er durchgeht, EU-weit machen. Und dann werden sie Leute gezielt mit Sanktionen ausschreiten. Also das ist, wie gesagt, ich sage es nochmal an alle lieben Kollegen in Deutschland, überlegt euch, was ihr macht. Das ist jetzt, der Spaß ist vorbei. Es ist jetzt eine Frage der Zeit. Die Uhr läuft.
Tja, das heißt also, du hast eigentlich ausgedrückt, dass sich die, also die moralische Integrität einer EU ungefähr auf dem gleichen Niveau bewegt wie in Iran, wie in China.
Also und Iran finde ich besser. Ich war mal da. Weißt du eigentlich, im Iran haben ja die Gegner sogar Rechte. Die Juden, man weiß es nicht, gut, abschweifen, aber die Juden dürfen zum Beispiel Schnaps brennen. Obwohl Iran antialkoholisch ist. Ein jüdischer Rabbi ist eine hochgeehrte Person, vor der die Leute auf der Straße sich verbeugen. Also das ist wieder was anderes. Ich weiß, Scherz, ne? Aber die EU ist auf einem Niveau angekommen, das an sehr dunkle Zeiten erinnert. Wie gesagt, es gibt ja aber, ne, die DDR hat die Leute eingesperrt, die durften nicht sehen, wie es woanders ist. Wie war das nochmal? Was ist jetzt? Grenzen geschlossen in Finnland, damit keiner nach Russland fährt? Wer nach Russland will, muss jetzt über Türkei und Belgrad fliegen. Teuer. Sollt ihr vielleicht nicht sehen, wie das Leben hier ist? Ich habe das bei Tacheles erzählt.
Gibt es jetzt tatsächlich, also du kannst von Finnland über keine einzige Grenze
mehr nach Russland rüber? Nein, ist alles dicht. Seit Monaten. Haben die alles dicht gemacht.
Du kannst nicht rüber. Ist das eine eingehegte Grenze oder ist das eine grüne Grenze?
Das ist eine grüne Grenze, an der sie gerade einen Zaun langziehen.
Ach so, also die hegen gerade ein.
Die ziehen den durch, ja, klar. Also ich habe das Beispiel bei Tacheles mal erzählt, aber ich erzähle es gerne mal kurz. Weißrussland ist ein Land, das bei euch kaum einer kennt. Wird ja auch gesagt, alles arm, Diktatur und so weiter und so fort. In Wirklichkeit ist Weißrussland ein Land mit einem durchaus vernünftigen Lebensstandard, weil die Preise niedrig sind. Und ein Land, das ausgesprochen aufgeräumt ist, mit hervorragender Infrastruktur. Unglaublich sauber, wirklich schick. So, und nun habe ich Freunde in Weißrussland und die sagten, sie waren jetzt dann doch irgendwie nochmal im Baltikum, Lettland oder was, Litauen, weiß ich nicht mehr. Und da haben dann die Letten gesagt, pass mal auf, du kommst da aus Gobel, um Gottes Willen, da ist ja alles verfallen und nur Holzhäuser und Kioske und keine Läden und nix und so. Was? Und dann sag ich, pass auf, komm, ich zeig's dir mal auf TikTok, Videos aus Gobel. Und dann stellt die fest, die sind in Litauen gesperrt, Straßenszenen aus Gobel durfte sie nicht zeigen auf TikTok. Ja, so, damit die Letten nicht sehen, wie Leute tatsächlich in Weißrussland leben. Es ist, also, denke ich mir nicht aus. Und ich sehe ganz viele Parallelen zu Zeiten, da muss ich jetzt nicht nach Iran gehen, da habe ich eben den Iran so scherzhaft eingeworfen. Ich kann da ganz bequem in die Geschichte gehen. Die Methoden sind jetzt, wir haben noch keine Mauer mit Schießbefehl, aber wir haben schon enorme Reisebehinderung, wir haben geschlossene Grenzen und so weiter. Also das ist, wir sind bei Dingen, wo ich nicht nach Iran gucken muss, den keiner kennt. Ich kann mich ein bisschen in der deutschen Geschichte zurückblicken und kann sagen, oh, ich sehe Parallelen. Und ich bin jetzt nur so 30, 40 Jahre zurück. Ich will jetzt den Rest gar nicht besprechen.
Okay, ein letztes Wort an die Zuschauer. Wo wird's hingehen? Was sind deine Empfehlungen?
Was heißt, wo wird's hingehen? Meine Empfehlung ist, ich will den Zuschauern in diesem Sinne keine Empfehlung geben. Ich kann von hier aus ja nur klug scheißen. Bleibt kritisch, das ist das, was ich immer sage. Bleibt kritisch und vergesst nie, euch bei der Originalquelle zu informieren. Also auch glaubt auch mir kein Wort. Ich verlinke meine Quellen, guckt nach, ob ich mir das ausdenke, ob ich was falsch verstanden habe oder so. Es ist ja immer, wenn jetzt jemand berichtet, was im UNO-Sicherheitsrat besprochen würde, ist es hilfreich, sich das Protokoll auch mal anzugucken. Macht nicht jeder, aber tut es zumindest testweise bei allen Medien, die ihr konsumiert. Und dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, wer zitiert richtig und wer ja nicht so. Und dass mal Fehler passieren, klar, aber macht euch ein Gefühl. Checkt die Originalquelle und checkt, ob eure Medien euch belügen oder nicht. Checkt auch mich, um Gottes Willen, natürlich. Seid kritisch.
Thomas, vielen herzlichen Dank für den Einblick nach diesen dunklen, also nach der Einführung dieser dunklen Gesetzgebung, könnte man sagen. Also jetzt
es ist keine Gesetzgebung.
Ja.
Das ist Order de Mufti, das ist ein Dekret.
Nach der Einführung dieses dunklen Dekrets, also man könnte sagen, jetzt lässt die Diktatur ihre Fratze, also die Maske fallen und zeigt ihre Fratze. Ja, ich danke dir, Thomas. Ich hoffe noch auf ein nächstes Gespräch. Wir werden sehen, ob das klappt. Ja,
ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe auch sehr, dass, dass es nicht so schlimm kommt, wie ich denke. Aber leider Gottes werden wir sehen. Also ja. Ich wünsche euch da drüben viel Glück. Ihr werdet es brauchen.
Tja, Liebe Zuschauer, wenn Sie meinen, dass dieses Gespräch es wert ist, dass es noch jemand anders sieht, dann sagen Sie es Ihrem Nachbarn weiter und hoffen darauf, dass der es auch seinem Nachbarn noch weiter erzählt. Denn Sie sehen ja, im digitalen Bereich wird's eng. Ja, und vielleicht ist es ja auch schon demnächst so, dass wenn Ihr Nachbar was über Thomas Röper erzählt, dann kommt sofort die Polizei vorbei und nimmt ihn in Handschellen mit. Also vielleicht kaufen Sie sich schon mal einen Bademantel. Ich habe gehört, die Kollegen von Kompakt sollen ja so einen Bademantel im Sortiment haben. Ja, in jedem Falle schauen Sie mal auf apolut.net nach, denn da finden Sie alle unsere Sendungen auch. Und Sie finden dort auch, wo wir in den sozialen Medien noch aktiv sind, zum Beispiel auf Twitter, das heißt jetzt ja X oder Getter oder Telegram. Und wenn Sie unsere Sendungen kopieren wollen, können Sie es gerne machen, mit Hinweis auf die Originalquelle. Und für alle Zuschauer, wenn Sie unsere Sendung auf YouTube gerade sehen, zum Beispiel diese Sendung hier, gucken Sie nach, Sie finden das Pendant auf Apolut und dort noch weitere Informationen im Klappentext im Zweifelsfall. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht ist Ihnen diese Sendung den einen oder anderen Euro wert. Dann spenden Sie bitte. Die Spendeninformationen finden Sie auch auf apolut.net. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen, und würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt Apolut im Gespräch. Bleiben Sie dran.
Ja, das mit der Spende war gut. Sie sollen schnell spenden, solange es noch geht. Solange es noch erlaubt ist.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.